Alte Testament gehen, aber mit dem Gott, der alles neu macht. Das war ja die Jahreslosung. Ganz am Ende der Bibel steht das nochmal ganz deutlich, was Gott sagt: Siehe, ich mache alles neu. Und das steht als Überschrift über ganz vielen Kirchen dieses Jahr. Und wenn man genau hinschaut, findet man es eben überall in der Bibel. Das ist nicht nur ein Zukunftsprogramm Gottes. So ist er. So ist er. Er macht alles neu. Ja, er wird diese Welt komplett neu machen. Die wird nicht so bleiben, wie sie ist. Die wird komplett neu werden. Und er fängt mit uns an. Wenn wir uns auf Jesus einlassen, wenn wir uns auf den Geist Gottes einlassen, fängt er mit uns an. Und so ist er. Und deshalb sehen wir das auch zum Beispiel im 5. Kapitel des Josua-Buches. Jetzt muss ich kurz die Vorgeschichte erzählen. Vielleicht kennt ihr Josua, das war der Nachfolger von dem berühmten Mose. Mose hatte ja die Aufgabe, dieses versklavte Gottesvolk aus der Sklaverei in Ägypten rauszuführen, durch die Wüste und dann in das verheißene Land, was damals schon der uralte Abraham schon versprochen bekommen hat. Ja, dieses Land wird euch gehören, du wirst zum großen Volk werden. So, das Volk war groß geworden, aber in der Sklaverei gelandet. Und jetzt sind sie da aber raus, ja, sind aber ewig lange durch die Wüste geirrt, was eigentlich gar nicht so geplant war, da kommen wir noch drauf. Und der Josua ist jetzt der Nachfolger von Mose. Und jetzt stehen sie endlich so an der Pforte. Und es geht darum, die erste Stadt einzunehmen, die Bösen dort zu vertreiben und das Land einzunehmen. Aber bis dahin muss noch was geschehen. Josua 5 ab Vers 2. Damals sagte der Herr zu Josua: Mach dir Messer aus Stein und beschneide damit die Israeliten. Zum zweiten Mal soll das geschehen. So machte sich Josua steinerne Messer und beschnitt damit die Israeliten an dem Hügel, der heute Hügel der Vorhäute heißt. Und das war der Grund der Beschneidung, die Josua vornahm. Als das Volk aus Ägypten auszog, waren noch alle Männer beschnitten gewesen. Doch diese Männer, also alle Kriegsleute, waren unterwegs in der Wüste gestorben. Die Kinder aber waren nicht beschnitten, die nach dem Auszug in der Wüste geboren wurden. 40 Jahre wanderten die Israeliten durch die Wüste. Dann waren alle Kriegsleute gestorben. Die ganze Generation, die aus Ägypten ausgezogen war. Denn sie hatten dem Herrn nicht gehorcht. Und so hatte der Herr ihnen geschworen, dass sie das Land nicht sehen werden. Doch was er einst ihren Vorfahren geschworen hatte, daran hielt der Herr fest, nämlich dass er uns ein Land geben wird, in dem Milch und Honig fließen. Als nun die Söhne an die Stelle des Vaters traten, nahm Josua die Beschneidung an ihnen vor. Sie waren ja noch unbeschnitten, weil sie unterwegs nicht beschnitten worden waren. Und so wurden alle Männer im Volk beschnitten. Danach blieben sie an Ort und Stelle im Lager, bis sie sich wieder erholt hatten. Der Herr sagte zu Josua: Heute habe ich die Schmach von euch abgewälzt, die ihr in Ägypten erfahren habt. Deshalb nannte man den Ort Gilgal, das bedeutet Abwälzung. Und so heißt er bis heute. Die Israeliten lagerten in Gilgal und feierten dort das Passafest. Das war am Abend, am 14. Tag des Monats im Jordantal in der Nähe von Jericho. An dem Tag nach dem Passafest aßen sie zum ersten Mal von den Erträgen des Landes, ungesäuertes Brot und geröstetes Korn. Genau von diesem Tag an, als sie von den Erträgen des Landes aßen, blieb das Manna aus. Seitdem bekamen die Israeliten kein Manna mehr. In dem Jahr aßen sie von der Ernte im Land Kanaan. Als sich Josua in der Nähe von Jericho aufhielt, schaute er auf und sah plötzlich einen Mann. Der stand ihm gegenüber und hatte sein Schwert gezogen. Josua ging hin zu ihm und sagte: Freund oder Feind? Er antwortete: Keins von beiden. Ich bin der Herrführer des Herrn und jetzt bin ich gekommen. Da warf sich Josua mit dem Gesicht auf den Boden, verneigte sich und sagte zu ihm: Was befiehlt mein Herr seinem Knecht? Der Heerführer des Herrn, antwortete Josua, zieh deine Schuhe aus, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heilig. Und Josua tat es. Alles neu. Heute habe ich die Schmach von euch abgewälzt, die ihr in Ägypten erfahren habt. Josua 5, Vers 9. Alles neu, das ist Gottes Zusage. Nicht ein bisschen besser, nicht ein bisschen repariert, nicht ein bisschen optimiert, sondern neu. Doch bevor alles neu wird, muss auch etwas abgewälzt werden. Da gab es auf dieser nächsten Generation, die jetzt bereit war, noch eine Schmach, eine Schande. Was genau war das? Ja, das ist so diese Schmach, wie zum Beispiel damals bei Goliath und David, als Goliath vor den Israeliten stand, dieser riesige Krieger, und das Volk Tag für Tag verfluchte und Gott verfluchte und beschimpfte, und keiner traute sich, was dagegen zu unternehmen, weil alle hatten eine tierische Angst vor diesem Krieger, bis dann eben David kam. Aber so lange war da diese Schmach. Ja. Was war denn die Schmach? Die Schmach war zum einen diese Erinnerung an die Sklaverei in Ägypten. Wie konnte das geschehen, dass dieses Volk Gottes so versklavt wurde und unter so eine Herrschaft gebracht wurde? Ja. Die Schmach lag auch in dieser gebrochenen Identität, die sie hatten, von einem Segensvolk hin zu einem Sklavenvolk. Es lag aber auch daran, dass selbst als Moses sie dann rausgeholt hat aus Ägypten, sie in der Wüste, ja, und das kann man alles lesen, wie die Geschichte war, sie handelten nicht wie Befreite. Sie handelten immer noch wie Sklaven. Sie sagten dann, obwohl sie große Wunder erlebt haben, was ist das für ein Gott, der uns hier in die Wüste geführt hat? Obwohl eigentlich klar war, die Wüste ist nur eine Durchgangsstation, aber sie sahen auf ihre Umstände, sie sahen, hier ist es trocken, hier gibt es nichts Richtiges zu essen. Ja. Sie moserten und motzten an Gott herum, an Mose herum, der dadurch natürlich seine Autorität verlor. Und so dauerte und dauerte es Jahrzehnte, ein Weg, der eigentlich in ein paar Wochen hätte gegangen werden können, dauerte es Jahrzehnte, wo sie planlos durch die Wüste irrten, ein goldenes Kalb als Götzen anfertigten und, ja. Und man kann sich vorstellen, wie es war, dass die Ägypter, ja, die das alles auch miterlebt haben, wie Israel auf wundersame Art und Weise befreit wurde, wie die dann gedacht haben, ja, schauen wir mal, wie die sich da in der Wüste jetzt machen, ja. Die haben das natürlich alles mitbekommen, die haben das gehört, ja, wie die da rumirrten, Gericht Gottes erleben mussten, wie sie undankbar waren und diese ganze Sache. Das war alles eine Schmach, ja. Aber diese Generation, die war inzwischen gestorben. Und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo Gott sagt, ich mache alles neu. Diese ganze Schmach, die tun wir jetzt ab. Die ist jetzt Vergangenheit. Und als äußeres Zeichen kam dann das, was eigentlich schon längst dran war. Ich meine, seit Abrahams Zeiten wurde jeder Israelit beschnitten, aber die waren nicht beschnitten worden, weil ihre Eltern waren Gott gegenüber so kritisch geworden und undankbar und motzig, dass sie noch nicht mal ihre Kinder beschneiden lassen. Ja, was eigentlich die Tradition schlechthin war, das Zeichen des Bundes, das Gott mit ihnen ist. Und das macht Josua jetzt. Ja. Eigentlich total unweise, weil so ein Haufen Männer, vielleicht junge Männer auch, zu beschneiden, also die Vorhaut abzunehmen, in einer Situation, wo ihnen Krieg bevorsteht, ist vielleicht nicht die beste Idee, rein menschlich gesehen. Aber Josua war klar, das ist Gott, der möchte jetzt mit dieser Generation neu durchstarten. Ja. Das ist nicht mehr die Generation, die sich gegen Gott aufgelehnt hat. Das sind ganz neue. Und diese alte Verheißung, die gilt noch. Und die Verheißung, das Land einzunehmen, die gilt noch. Ja, ich finde das so ermutigend, als ich das gelesen habe, habe ich sofort gedacht an die ganzen Sachen, die in der Kirche und in der Kirchengeschichte schief liefen und wo man dieses und jenes vergessen hat und Kriege geführt und, ja. Und ich denke so, egal, Gott ist der, der alles neu macht. Und jede Generation hat eine neue Chance, ja, mit Gott. Wir müssen nicht so sein wie unsere Eltern. Wir müssen nicht so sein wie unsere Vorfahren, ja. Manche hier sind der einzige Christ in ihrer Familie. Ich bewundere das, ja. Und manche haben über Weihnachten immer so ein bisschen Schwierigkeiten, weil, ja, wie wird da Weihnachten gefeiert in der Familie? Aber wir müssen nicht so sein wie unsere Familie. Wir müssen auch nicht so sein wie unsere Gesellschaft oder wie der Zeitgeist gerne hätte, dass wir wären. Wir sind neu und wir bekommen eine neue Chance. Gott gibt gerne diese neue Chance. Alles neu. Was war denn das Problem mit denen, die direkt aus Ägypten rausgeführt wurden? Hatten die nicht auch eine zweite Chance? Ja, hatten sie. Aber es ist eine Sache, sag ich mal, aus Ägypten befreit zu werden. Aber das andere ist dann, das Ägypten in uns, hinter uns zu lassen. Und zu sagen, nein, das gehört nicht mehr. Und wenn ein Volk jahrhundertelang in Sklaverei lebt, dann macht das was mit den Leuten. Dann macht das was mit ihrem Mindset. Ja. Und da waren dann natürlich so Einstellungen wie, die anderen sind immer schuld. Ja. An meiner Misere sind die anderen, der Mose ist schuld, der hat uns hier in die Wüste geführt. Gott ist schuld, ja, der hat uns hier, der lässt uns hier verhungern, was ja gar nicht stimmte. Sie bekamen ja übernatürliche Versorgung, ja, durch dieses Manna, was dann auch gleich erwähnt wird. Das war wohl, also gibt es verschiedene Theorien, aber es gibt da wohl so einen Strauch und wenn da so eine bestimmte Laus dran rumknabbert, dann harzt das und das kann man dann irgendwie essen, ist süßlich und das könnte es gewesen sein, ja. Nahrhaft, aber ist klar, natürlich jahrzehntelang sich von sowas ernähren, dann hängt dann irgendwann zum Hals raus, ja. Ja, und so ging es den Leuten und sie sagten, so in Ägypten hatten wir es so gut, ja. Auch so typisch, nicht das zu sehen, was jetzt da ist, sondern irgendwie die Vergangenheit zu verklären und wie wunderbar das da alles gewesen ist. Ich meine, das war Sklaverei, das war überhaupt nicht wunderbar, aber wie es so diese typische Einstellung, die sich in Menschen festsetzen kann, wenn sie zu lange in dieser Knechtschaft sind. Die anderen sind schuld und ich kann sowieso nichts machen. Anstatt zu sagen, wow, der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der ist irgendwie anscheinend mit uns, der hat uns da rausgeholt, der hat uns mehr geteilt, der geht uns als Feuersäule voraus, anstatt zu sagen, mit dem können wir ja alles erreichen, ja. Verheißenes Land, okay, wo ist es, wo geht's lang, wir müssen dahin, ja. Nein, stattdessen wird auf die Situation geschaut, gemotzt, ja, undankbar. Sie kriegen dieses alte Ägypten, diese Opferhaltung, kriegen sie irgendwie nicht aus sich raus. Ja? Und mit so Leuten kann man kein Land einnehmen. Das ist das Problem. Mit so Leuten kann man kein Land einnehmen. Ah, das geht nicht, ja. Die immer nur zurückschauen. Ja? Das geht nicht. Also ein klarer Cut. Alles neu. Ein Cut im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Beschneidung bedeutet, die Vorhaut abzunehmen, ja. Ist in vielen Religionen ganz normal und war damals eben das Zeichen des Bundes. Und es geht da nicht nur um den körperlichen Akt, es geht um eine Erklärung auch vor der Welt und auch vor der unsichtbaren Welt. Wir gehören zu Gott. Der alte Bund ist wiederhergestellt. Die Vergangenheit verliert ihr Recht. Die Schmach ist abgewälzt. Und jetzt liegt das Erbe bereit und die Berufung ist noch da. Im Römerbrief heißt es über Jesus, wer an ihn glaubt, der wird nicht zu Schanden werden. Ja? Schande ist nicht mehr das Vorzeichen über unserem Leben. Segen ist jetzt das Vorzeichen. Die Schande unserer Familie, die Schande unserer früheren Sünden, die Schande des Alten, das ist weg. Alles wird neu. Gott sagt, jetzt reicht's auch mal. Jetzt wird's anders. Ja? Und wenn wir Wüstenzeiten hinter uns haben oder vielleicht auch noch mittendrin stecken, dann müssen auch wir ein bisschen aufpassen, was macht das mit unserem Mindset? Was macht's mit unserem Glauben? Wenn wir durch schwierige Zeiten gehen, wo wir vielleicht echt fragen, warum bin ich hier gelandet? Wo ist denn Gott hier in all dem? Ne? Warum muss ich immer nur Manna essen oder so? Oder warum gehen bestimmte Dinge nicht mehr? Da müssen wir aufpassen, was sich in unserem Denken festsetzt. Weil Gott ändert sich nicht und er ist immer der, der alles neu macht. Alles neu, auch für uns. Die zweite Chance ist da. Und das Gute ist ja, wir gucken ja hier eine Geschichte aus dem Alten Testament an. Ja. das ist die alte Zeit gewesen vor Jesus. Wir sind ja jetzt in der neuen Zeit mit Jesus. Ja? Und wir haben nochmal viel mehr Möglichkeiten, das Neue zu erleben und zu verinnerlichen als damals. Ja? Damals hatten sie das nicht, dass man um Gottes Geist bitten kann und dann war der da einfach. Ja? Sie hatten noch nicht Jesus gekannt, der für ihre Sünden am Kreuz gestorben ist. Sie hatten die Opfer und das kannten sie alles. Ja? Und das war ja auch eine ähnliche Funktion. Aber dass Gott selber sich so klein macht und für unsere Sünden stirbt, dass wir mit allem zu ihm kommen. Sie hatten noch nicht die Sohnschaft. Sie dachten immer noch so ein bisschen wie in diesem Sklaven-Herren-Schema. Alles wird aber neu durch den Sohn. Was damals schon klar wurde, sie werden neu, auch um wieder zu feiern. Und zwar heißt es dann ja, die Zeit des Mannas ist jetzt vorbei. Ja? Das Manna hat sie am Leben erhalten, das hat sie ernährt, so schlecht war das anscheinend gar nicht, also nährwerttechnisch. Das hat sie irgendwie gesund erhalten, aber natürlich war es immer dasselbe und irgendwie auch kein richtiges Essen so, wirklich, ja, so wie man sich das so drunter vorstellt. Und jetzt heißt es da, sie feiern das Passafest, das ist ja das Fest zur Erinnerung aus dem Auszug von Ägypten, und sie feiern es mit ungesäuertem Brot und mit geröstetem Korn. Man kann sich richtig vorstellen, und zwar aufgrund der Ernte, die sie im neuen Land schon irgendwie eingeholt haben. Ich weiß nicht genau, wie sie das gemacht haben, ob sie von anderen Leuten geerntet haben oder ob das da so schnell wächst, dass sie dann auch schon selber geerntet haben. Es sieht mir eher danach aus. Auf jeden Fall, sie kommen raus aus diesem Überlebensmodus der Wüste und kommen jetzt rein in den Lebensmodus, was es heißt, ein eigenes Land zu besitzen, ja, wieder anzubauen, wieder zu ernten. Sie übernehmen Verantwortung für das, was ihnen gegeben ist. Und das ist auch Kennzeichen des Neuen. Paulus macht da immer Mut zu, sagt, ihr braucht wieder Milch statt fester Nahrung, Hebräer 5, das ist eine Kritik, ne? Trinkt doch nicht immer Milch wie Babys, ja? Die feste Nahrung ist da, ja? Und so war es damals auch. Esst doch nicht immer Manna. Und das Manna hört jetzt mal auf. Ja. Ihr braucht nicht immer von außen Hilfe. Jetzt könnt ihr wieder selber ernten. Das ist Reife. Das ist das Ziel. Alles andere ist ein Ausnahmezustand gewesen, der jetzt auch dem Ende zugeht. Und es kann ja sein, dass wir in so unserem Leben auch mal so einen Ausnahmezustand haben, dass wir uns nicht gut selbst versorgen können, dass wir auf jede Menge Hilfe angewiesen sind von anderen. Ja, aber das ist nicht das letzte Ziel. Letzten Endes geht es immer darum, wieder selbstständig zu werden. Alles neu vom Sklaven zum Sohn. In Galater 4 schreibt der Paulus das so. Ich will es so sagen. Solange der Erbe minderjährig ist, unterscheidet er sich in nichts von einem Sklaven, obwohl ihm doch alles gehört. Bis zu dem Termin, den der Vater bestimmt hat, ist er von Vormündern und Vermögensverwaltern abhängig. Genauso ging es auch uns. Als Unmündige waren wir unter die Prinzipien der Welt versklavt. Als dann aber die richtige Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Er wurde von einer Frau geboren und unter das Gesetz gestellt. Er sollte die loskaufen, die unter der Herrschaft des Gesetzes standen, damit wir das Sohnesrecht bekommen. Weil ihr nun Söhne seid, gab Gott euch den Geist seines Sohnes ins Herz, der aber Vater in uns ruft. Du bist also nicht länger ein Sklave, sondern Sohn und Tochter. Wenn du Sohn bist, dann hat Gott dich auch zum Erben gemacht. Hier ist die Logik klar. Ja, guck mal, solange der Erbe minderjährig ist, hat er nicht das Recht, die Güter zu verwalten, sondern hat immer irgendwelche Vormünder, die das verwalten, bis er dann volljährig ist. Dann kann er das Erbe antreten. Er sagt, so ging es uns auch. Wir waren versklavt unter alle möglichen Mächte. Ja, wir waren zwar zu diesem Erbe berufen, Aber wir waren noch nicht freigesetzt. Ja? So ging es der ersten Generation da. Sie waren befreit, aber sie haben es noch nicht ergriffen, was das heißt. Sie waren noch nicht in dieser Sohnschaft, wie das Neue Testament das nennen würde. Und da wollen wir reinkommen. Und wenn ihr irgendwie merkt, das ist so ein Punkt bei mir, ich bin noch nicht in diesem Erben, in dieser Sohnschaft drin, ich hänge noch zu sehr im Alten, ich guck zu sehr nach auf die Umstände, ich lasse mich runterziehen von allem Möglichen, dann kommt doch ins Gebet, dass wir einfach beten können, dass Gott es offenbart. Was heißt es denn jetzt, Sohn zu sein? Was heißt es, Erbe zu sein? Was heißt es, zu säen und zu ernten, anstatt immer nur irgendwas aufzusammeln? Was heißt das, im Neuen drin zu sein? Da ist so viel drin. Was heißt es, Gott zu vertrauen in allen Dingen, wie eben ein Sohn mit dem Vater das machen nicht würde? Nicht wie ein Sklave, der immer ein bisschen Angst hat, werde ich jetzt geschlagen, werde ich jetzt irgendwie eingesperrt oder malträtiert, wird es noch schlimmer als bisher, sondern ein Sohn hat Zuversicht, dass der Vater schon da sein wird und ihm helfen wird. Das ist das Neue, was Gott freisetzen möchte. Alles neu. Und am Ende erlebt der Josua was völlig Irres. Ja? Er merkt, wozu passiert das alles? Wozu die Leute beschneiden? Natürlich, es wird zu einem Kampf kommen. Vor ihnen liegt die Stadt Jericho. Das ist sozusagen die erste große Hürde, die sie erobern sollen. Ja? Aber das war eine sehr gut befestigte und riesige Stadt. Und sie waren eben so ein paar Wüstenleute, die keine Erfahrung hatten, wie man sowas Großes einnimmt. Und dann kommt dann dieser Mann. Und erst checkt der Josua, sagt Freund oder Feind, ne? Weil er sieht, er hat ein Schwert. Ne? Und auf einmal wird deutlich, dieser Mann ist der Chef von Gottes Heer. Ja? Und Josua erkennt das. Er erkennt, meine Güte, jetzt ist die Zeit reif, dass endlich die Verheißung wahr wird. Und es geht nur mit Gott. Ja? Es geht nur in diesem kindlichen Vertrauen, nur mit Gott. Und wenn man dann weiterliest, wie Jericho eingenommen wurde, könnt ihr ja mal zu heute Nachmittag zu machen, dann wird auch klar, das war keine menschliche Kraft, das war Gottes Kraft, die den Sieg geschenkt hat. Alles neu, dazu gehört auch ein Leben im Sieg. Nicht in der eigenen Kraft, sondern im Vertrauen auf Gott. Die Schmach ist vorbei. Die Identität wird erneuert. Und das Land liegt vor uns. Alles wird neu und es beginnt mit uns. Siehe, ich mache alles neu, sagt Gott. Lasst uns beten. Ja, wir wollen darauf vertrauen, dass unsere Schmach abgewälzt wurde. Dass das Alte keine Kraft mehr hat. Selbst wenn wir uns noch so benehmen oder manchmal noch so denken, dürfen wir uns mitfreuen, dass das Neue schon da ist und mehr Raum gewinnt. Lass uns fasziniert sein von diesem Neuen. Lass uns das sehen. Lass uns den Blick nicht nach hinten wenden und was alles schief gegangen ist und was alles schwierig war, sondern nach vorne auf den, der alles neu macht. Nach vorne, da wo Hoffnung ist, da wo Gnade ist, da wo Frieden ist, da wo Sieg ist. Hilf uns, ein siegreiches Leben zu führen in deiner Kraft. Danke, dass du alles neu machst und uns auch. Amen.